Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ein Erwachsener und ein Kind unterhielten sich über den biblischen Glauben. Das Kind glaubte, der Erwachsene war sehr skeptisch. Nach einer Weile sagte das Mädchen: Wissen Sie, Gott ist so klein, dass er in meinem Herzen Wohnung genommen hat. Aber er ist so groß, dass er in deinen Kopf nicht hineinpasst. Und damit ist das Thema unserer Predigt heute Morgen angeschlagen. Ich möchte einmal fragen, was haben wir für ein Gottesbild, für ein Bild von Gott, für eine Vorstellung von Gott? Haben wir eine philosophische Vorstellung oder glauben wir so, wie die Bibel sagt, ein philosophisches Bild für den Kopf oder ein biblisches Bild für das Herz? Wer ist Gott und wie ist er? Das sind Jahrtausende alte Fragen. Das bewegte schon die alten Ägypter und Babylonier und Griechen und Römer. Wer ist Gott und wie ist er? Und da unsere Zeit hauptsächlich von dem griechischen Gottesbild geprägt ist, wollen wir uns da heute Morgen mal mit beschäftigen und in Kontrast setzen zu dem biblischen Gottesbild. Denn das griechische Gottesbild, das ist über einen Mann namens Thomas von Aquin im 11. Jahrhundert in die christliche Theologie hineingenommen worden. Der war begeistert von griechischen Philosophen, von Aristoteles und anderen. Und er hat ihre Sicht mit in die Theologie hineingebaut. Und so ist der Glaube vieler Menschen heute, ohne dass sie es wissen, ganz stark von der griechischen Philosophie geprägt. Halten wir uns mal vor Augen kurz, welches Bild die Griechen im ersten Jahrtausend vor Christus von Gott entwickelt haben. Wir sehen es mal hier auf einer Folie in einem Überblick. Der Gott der Philosophen ist ein höheres Sein, was immer das bedeuten mag, aber so wird es ausgedrückt, ein höheres Sein. Wenn wir gegenüberstellen, der Gott der Bibel ist eine Person. Das ist ein großer Unterschied. Eine Person. Der Gott der Griechen, der ruht, der ist statisch, unbeweglich. Der Gott der Bibel handelt, er ist dynamisch, er bewegt sich. Der Gott der Philosophen ist ein Es, der Gott der Bibel ist ein Er. Und wenn wir da einen Gedanke weiterdenken, Sünde ist nach im griechischen Philosophieverständnis ein Mangel an Sein, ein ontologisches Defizit, wie die Pfälzer sagen würden. Ein Mangel an Sein. Aber Sünde in der Bibel ist Rebellion gegen eine Person. Das ist ein großer Unterschied. Rebellion gegen eine Person, gegen Gott. Die Griechen lehrten, Gott ist ewig, Gott ist harmonisch, Gott ruht in sich selber, Gott ist der unbewegte Beweger. Das war so ein ständiger Ausdruck, der kommt oft vor in den Schriften der griechischen Philosophen. Der unbewegte Beweger, was immer das heißen mag, also statisch. Gott ist nach Meinung der Griechen unempfindlich, unbegreiflich, unendlich, unveränderlich, unsichtbar, unsagbar und unnennbar. Gott ist im Grunde genommen unbekannt. Als Paulus nach Athen kam, nach Griechenland, in das Zentrum der griechischen Philosophie, da fand er einen Altar vor mit der Inschrift »Dem unbekannten Gott«. Und genau das ist auch die Situation der meisten Menschen heute. Sie kennen Gott im Grunde nicht. Und sie haben sich auch noch nie die Mühe gemacht, Gott zu suchen und kennenzulernen. Und darum spielt Gott keine wirkliche Rolle in ihrem Leben. Er wird ab und zu bemüht bei bestimmten Festtagen in der Familie, wie Kommunion und Konfirmation, oder an Feiertagen wie Ostern und Weihnachten. Ansonsten hat Gott keine wirkliche Bedeutung im Leben vieler Menschen. Und wenn dann mal etwas schief geht, wenn Krankheiten kommen oder Todesfälle, dann wird er noch auf die Anklagebank gesetzt. Wie konnte Gott das zulassen? Darf ich an der Stelle mal sagen, wenn einem Gott zerbricht, dann zerbricht immer das Bild, das man sich von Gott gemacht hat. Wir werden in unserem Leben niemals von Gott im Stich gelassen. In keiner Situation unseres Lebens wird Gott uns im Stich lassen. Aber wir werden von unseren Gottesbildern im Stich gelassen. Das kann wohl sein. Die können zerbrechen. Ja, die müssen sogar zerbrechen, wenn wir den wirklichen, lebendigen Gott finden wollen. Wenn mir einer sagt, ich kann nicht mehr an Gott glauben, seit Stalingrad und seit Hiroshima und seit mir meine Frau weggelaufen ist und seitdem mein Sohn das Abitur nicht geschafft hat und so weiter, dann sage ich, Moment mal, dir ist ein bestimmtes Bild von Gott zerbrochen, ein Klischee. Aber den wirklichen Gott, den kennst du vielleicht noch gar nicht. Wer ist Gott? Und wie ist er? Der Gott der Bibel wird ganz anders beschrieben. Der Gott der Bibel kann zornig sein. Er kann eifersüchtig sein. Es kann ihn reuen. Der Gott der Bibel kann denken und reden. Er kann handeln. Er kann seinen Arm bewegen, steht öfters in der Schrift. Und er ist so etwas wie eine Person. Jawohl, der Gott der Bibel ist eine Person, mit der man in eine Beziehung treten kann. Welches Gottesbild haben wir? Unsere Gesellschaft, jeder Einzelne, auch jeder von uns, wir haben alle ein bestimmtes Bild von Gott, geprägt durch Elternhaus, durch Erziehung, durch Schule, durch Medien ganz stark heute, durch Literatur, durch Filme. Welches Bild haben wir von Gott? Von welchem Gott reden wir eigentlich? An welchen Gott glauben wir eigentlich? An einen griechischen Gott oder an den lebendigen Gott der Bibel? Die griechischen Philosophen sagten, wenn Gott Freude empfinden kann, Schmerz, Zorn oder Kummer, dann wären ja die Menschen in der Lage, ihn zu beeinflussen. Das hieße aber, sie wären größer als Gott und so etwas kann nicht sein. Das war für die Griechen undenkbar, dass man Gott irgendwie tangieren könnte. Darf ich Ihnen vor diesem Hintergrund heute Morgen einmal die Grundzüge des biblischen Gottesbildes entfalten? Wir wollen die nächste Folie sehen. Grundzüge des biblischen Gottesbildes. Da sehen wir zuerst einmal, der Gott der Bibel ist ein lebendiger Gott. Er ist ein lebendiger Gott. Diesen Gott kann man hören. Diesen Gott kann man erleben. Er ist erfahrbare Wirklichkeit. Viele von uns haben ihn erlebt als den, der ihr Leben verändert hat. Über diesen Gott kann man nur staunen. Vielen von uns, auch mir, erging es eines Tages so wie dem Hiob im Alten Testament. Der dachte auch, er würde Gott kennen, aber eines Tages musste er ausrufen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, jetzt habe ich dich erlebt. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Der Gott der Bibel ist ein lebendiger Gott. Man kann ihn hier jetzt im Atom- und Computerzeitalter erleben. Erfahrbare Wirklichkeit. Zweitens, der Gott der Bibel hat sich zu erkennen gegeben. Er hat sich offenbart. Er hat sich enthüllt, wie ein Denkmal enthüllt wird. Er hat sich gezeigt, er ist nicht der unbewegte Beweger, der irgendwo unnennbar und ungreifbar über den Sternen thront. Im Römerbrief werden 5 Stufen der Gottesoffenbarung beschrieben, die ich hier nur kurz skizzieren will. Gott hat sich geoffenbart in der Schöpfung. Er hat diese wunderbare Welt gemacht. Den Makrokosmos mit den Milliarden von Sternen. Das Andromeda-Weltall, 2 Millionen Lichtjahre entfernt. Er hat den Mikrokosmos geschaffen, die Welt der Atome, eine Ordnung in allem, über die die Wissenschaftler nur staunen können und haben vielleicht erst die Spitze des Eisbergs entdeckt von allem. Gott hat sich in der Schöpfung geoffenbart. Gott hat sich im Gewissen geoffenbart. Die Bibel sagt, er hat in jedem Menschen Gewissen eine Offenbarung hineingelegt. Jeder Mensch weiß, was gut und böse ist, die ewigen Moralgrundsätze Gottes, hat er in uns hineingelegt. Gott hat sich in seinem Volk Israel offenbart, die Geschichte Israels. Nie hat es das gegeben, dass ein Volk 1800 Jahre verstreut war in alle Welt und dann doch wieder seine nationale Identität gefunden hat, in einem Land, in dem Land der Väter. Gott hat sich in seinem Wort geoffenbart, im Alten Testament und im Neuen. Er hat zu Menschen geredet, sie haben Gott gehört, sie haben es niedergeschrieben. Sie haben Erfahrungen gemacht mit Gott. Und die höchste Offenbarung Gottes haben wir in Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden, er ist in unsere Welt gekommen, er ist in unsere Schuhe gestiegen, in unsere Haut gekommen, er wurde Mensch wie wir und hat sich in Jesus offenbart. Jesus konnte zu Philippus sagen, seinem Jünger, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin das Ebenbild, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Gott hat sich zu erkennen gegeben. Wir müssen nicht mit einer Stange im Nebel herumfahren und Gott suchen. Gott ist keine nebelhafte Ferne und auch kein ferner Nebel. Gott ist zu uns gekommen und hat sich geoffenbart. Drittens, der Gott der Bibel begegnet uns menschlich. Die Bibel spricht von der Gestalt Gottes, vom Handeln Gottes und vom Fühlen Gottes. Wir können und dürfen also menschlich von Gott reden, weil uns Gott menschlich, das heißt auf unserer Ebene begegnet. Wenn Gott zornig ist und wenn er Reue zeigt, dann sind das nicht nur Bilder von Gott, die abgestreift werden müssen, sondern das ist die Sache selbst. So ist Gott. Gott ist Vater. Gott kann trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott ist Hirte, Gott ist Arzt, Gott ist ein Fels und eine Burg. So ist Gott und wie froh bin ich, dass er so ist und nicht anders. Wenn ich an Krankenbetten oder in Trauerfamilien gerufen werde, wie arm wäre ich dann mit dem Gott der griechischen Philosophie? Was sollte ich damit anfangen, mit dem unbewegten Beweger? Wenn Eheleute vor mir sitzen, die sich auseinandergelebt haben, wie könnte ich ihnen helfen mit der hellenistischen Ethik? Das kann keine Ehe erneuern. Und wenn junge Leute hier sind, die einen sauberen und ehrbaren Weg gehen wollen, in den Beruf hinein, in die Ehe hinein und die göttliche Hilfe in ihren Anfechtungen brauchen, was nützte ihnen der eiskalte, starre griechische Gott? Ich bin so froh, dass uns die Schrift einen anderen Gott offenbart. Schauen Sie, die ganze Bibel spricht von der Herablassung Gottes zu uns Menschen. Gott redet und hört. Gott fährt hernieder. Ihn zieht es unwiderstehlich zum Elend der Menschen herab. Gott hat eine ganz bestimmte Richtung, und zwar von oben nach unten. Zu uns. Gott erniedrigt sich um unseretwillen. Gott lässt sich herab. Das ist wirklich eine Herablassung. Das ist das Wesen Gottes. Er hat ein Herz. Er liebt. Und weil er liebt, deshalb zürnt er auch. Die Kehrseite der Liebe ist der Zorn. Liebe will den Geliebten allein und ganz. Sonst ist es keine Liebe. Und heute manchmal Partner sagen, ach, geh du ruhig mit dem und ich geh dafür mit der und wir treffen uns dann wieder. Das ist doch keine Liebe. Das ist doch Egoismus zu zweit, aber keine Liebe. Liebe will den Geliebten allein und ganz. Und so auch Gott, er will uns ganz. Gott ist es nicht gleichgültig, wenn die, die er liebt, sich an andere Götter oder Götzen hängen. Aber Gott zwingt nicht. Gott lädt ein, er wirbt, er lockt, er bittet sogar. Aber er zwingt nicht. Mit Zwang arbeitet nur sein Gegenspieler, der Feind Gottes, Satan. Der arbeitet mit Zwang, mit Bindung, mit Fessel, mit Ketten und Eisen. Doch Gott ist Liebe und Liebe ist ohne jede Spur von Zwang. Liebe gibt frei zum Nein sagen. Interessant, das römische Recht, auf dem auch unser Recht heute beruht, das wusste, was Liebe ist. Ich habe es schon mal erwähnt, aber ich will es in dem Zusammenhang hier nochmal sagen, wenn ein reicher Römer seine griechische Sklavin heiraten wollte, die hatten oft sehr schöne griechische Sklavinnen und dann verliebten sie sich manchmal und wollten die heiraten, dann bestimmte das römische Recht, dass er sie nicht einfach so heiraten konnte als Sklavin und sagen, du gehörst ja ohnehin mir, also von jetzt ab bist du meine Frau, das ging nicht. Er musste vor Gericht seine Sklavin freigeben und sie dann fragen, willst du meine Frau werden? Und sie konnte ja sagen oder nein. Wenn sie nein sagt, da hat er Pech gehabt, dann musste er sie loslassen. Aber Liebe gibt frei zum Nein sagen. Das römische Recht wusste, was Liebe ist. Liebe zwingt nicht. Glaubst du, dass Gott auch weiß, was Liebe ist? Gott ist Liebe und er gibt frei zum Nein sagen. Jeden Menschen. Darum ist die Geschichte Gottes mit dieser Welt keine Erfolgsstory. Gott hätte einmal mit einer Eisenstange an die Erde klopfen können und wir alle hätten starr stehen müssen vor Ehrfurcht und uns ihm unterwerfen. Aber das wollte Gott nicht. Gott wollte freie Selbstentscheidung. Gott wollte die Liebe erwerben von uns. Und dabei ging er bewusst das Risiko ein, dass viele Menschen seine Liebe ignorieren würden und verachten. Das ist das Drama Gottes. Das ging er ein. Und du kannst das auch tun. Unter Umständen ein Leben lang. Gottes Liebe unbeantwortet lassen. Aber wisse, dass du moralisch voll verantwortlich bist. Gott nimmt die Entscheidung eines Menschen ernst. Er nimmt sie sehr ernst. Wer hier ohne Gott leben will, der muss auch seine Ewigkeit in der Gottesferne zubringen. Das ist die Konsequenz. Wer Gottes heiligen Ernst nicht erfasst, der wird auch Gottes rettende Gnade nie erfassen können. Aber wenn du hier in diesem Leben Gottes unbeschreibliche Liebe zu dir erkennst und glaubst und Gott wirklich der Herr deines Lebens sein darf, dann wirst du ihn persönlich kennenlernen und er wird dein Leben unendlich reich machen. Es kann dir nichts Besseres passieren, als mit der Quelle des Lebens, mit dem ewig reichen Gott in Beziehung zu stehen. Der Gott der Bibel leidet, viertens. Er leidet. Wer liebt, der wird irgendwann auch leiden. Das gehört zusammen. Gott ist Liebe und wer liebt, der ist verletzbar. Seine Liebe kann ignoriert und abgewiesen werden. Schaut, wie tut es uns weh, wenn wir wirklich lieben und unsere Liebe wird nicht erwidert. Wie kann es Eltern in der Seele brennen, wenn sie jahrelang in ihre Kinder investiert haben und die Kinder verachten diese Liebe, weil ihnen die Eltern vielleicht irgendetwas gerade im Augenblick versagen, was sie nun unbedingt gerade haben wollen. Verachten die Liebe der Eltern, wenden sich gegen sie. Wenden sich ab. Meine Freunde, Gott liebt. Das heißt, er ist verletzbar. Er empfindet Schmerz. Gott leidet. Die Bibel spricht so von Gott. Die Bibel spricht von Gott als von einem Bauern, dem das Vieh weggelaufen ist. Da empfindet ein richtiger Bauer Schmerz, wenn ihm das Vieh wegläuft. Jesaja 1. Die Bibel spricht von Gott als einem Weinbergbesitzer, der von den Pächtern betrogen wird. Matthäus 21. Und die Bibel spricht sogar von Gott als einem Vater, dem der Sohn wegläuft. Lukas 15. Der verlorene Sohn. Der Gott der Bibel leidet. Gott ist Mensch geworden, um zu leiden wie ein Mensch. Das widerspricht natürlich den philosophischen Gottesvorstellungen vehement. Dass da irgendwo ein höheres Wesen ist, so ein Gedanke, eine Idee oder ein Prinzip, ein unbeteiligtes Es. Wilhelm Busch hat gesagt, eine Katze auf dem Dach, das ist ein höheres Wesen, aber nicht der Gott der Bibel. Nach griechischer Vorstellung ist es Gottes wesentliches Kennzeichen, dass er völlig unempfindlich ist, apathisch. Gottes Kennzeichen, seine Apathie. Weißt du, dass der wirkliche Gott ein leidender Gott ist? Weißt du, dass er wegen dir schon gelitten hat? Dass er vielleicht jetzt in dieser Stunde leidet, wegen deiner fehlenden oder nur sehr oberflächlichen Beziehung zu ihm? Gott ist nicht apathisch wie Zeus, sondern sympathisch. Gott hält sich nicht aus dem Leiden heraus, er leidet mit. Sympathie heißt mitleiden. Den gebildeten Griechen war diese Botschaft aber damals eine genauso unbegreifliche Torheit wie den meisten Menschen heute. Paulus schrieb damals den Korinthern, das waren auch Griechen, denn das Wort vom Kreuz, vom leidenden Gott, ist denen Torheit, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft, das Wort vom Kreuz, von dem leidenden Gott. Ein leidender Gott, ein Gottessohn, der in der Krippe liegt und dann am Kreuz stirbt, das war und ist einfach für den natürlichen Verstand des Menschen unvorstellbar. Und es wird auch immer unvorstellbar bleiben für den natürlichen Verstand des Menschen. Aber das Herz des Menschen, das kann diese Botschaft im Glauben fassen. Das Gewissen des Menschen kann durch dieses Evangelium Frieden finden. Kannst du dich an das Mädchen vom Anfang erinnern? Wo wohnt Gott? In deinem Kopf oder in deinem Herzen? Der französische Mathematiker, Physiker und Erfinder Blaise Pascal, er lebte von 1623 bis 1662, war überzeugter Christ. Wir sehen mal auf der Folie sein Bekenntnis, dass man nach seinem Tod in seinem Mantel auf einem Pergamentstreifen eingenäht gefunden hat. Hat er sich in den Mantel einnähen lassen? Sein Bekenntnis, darauf stand zu lesen, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Jakobs, Gott nicht der Philosophen und Gelehrten, Gott Jesu Christi. Man findet und bewahrt ihn nur auf den Wegen, die im Evangelium gelehrt werden. Was für ein Bekenntnis. Ein hochgebildeter Mann. Er erlebte Gott, er erfuhr die Wirklichkeit Gottes nicht als den Gott der Philosophen. Er kannte die griechische Philosophie. Er fand den Gott der Bibel in Jesus Christus. Fünftens, wir sehen wieder die andere Folie, Manuel. Der Gott der Bibel rettet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dahingab, damit alle, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Weg, der im Evangelium gelehrt wird. So schlicht und so einfach, dass es schon 8-, 10-, 12-jährige Kinder verstehen können. Gott macht sich so klein, dass er in meinem Herzen wohnen will. Also muss ich ihn aufnehmen. Er soll in meinem Herzen wohnen. Das heißt, er soll in meinem Leben der Herr sein. Ich will meinen selbstherrlichen Lebensweg bereuen. Ich will meine Schuld vor ihm bekennen. Ich will glauben, dass sein teures Blut dort am Kreuz auch für mich geflossen ist. Ich will seiner Zusage vertrauen und heute mit ihm ein neues Leben beginnen. Heute kann man mit Gott ein neues Leben beginnen. Wenn ein Mensch irgendwo auf der Erde so oder ähnlich betet, dann wird er garantiert von Gott angenommen. Garantiert. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Gott ist ein Gott, der rettet. Bist du noch zu retten? Wenn du zugibst, dass du verloren bist, dann bist du schon halb gerettet. Wenn du meinst, das brauchst du nicht, dann bist du noch unendlich weit entfernt von Gott. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen. Glaube doch Gottes Wort. Und ein letztes muss ich heute Morgen noch sagen, ich darf es nicht verschweigen. Sechstens, der Gott der Bibel richtet. Weißt du, in demselben wunderbaren dritten Kapitel des Johannesevangeliums, wo dieses Wort steht, das wir zugrunde gelegt haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, da heißt es unmittelbar weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn, durch Jesus errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Der spricht sein Urteil über sich selbst. Schauen Sie, Gott ist kein Hampelmann. Wir können nicht mit seiner Gnade spielen. Wenn wir Jesus als Retter ablehnen, dann wird er eines Tages unser Richter sein, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Der Apostel Paulus mutete den epikureischen und stoischen Philosophen auf dem Areopag in Athen folgende unbequeme Wahrheit zu, Apostelgeschichte 17, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, umkehren sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Da sehen wir, welcher Mann der Richter ist. Jesus Christus, der für uns am Kreuz hing und unser Retter wurde, er wird sichtbar wiederkommen auf dieser Erde und wird Richter sein über alle, die ihn abgelehnt haben. Ich muss zum Schluss kommen heute Morgen. Hast du Gott gesucht und hast du ihn gefunden? Gib dich doch nicht mit einer oberflächlichen Religion zufrieden, die uns so umspült wie lauwarmes Wasser. Gib dich nicht mit ein bisschen sentimentalen Kitsch zufrieden, an Ostern und an Weihnachten. Es geht doch um alles. Es geht doch um Rettung, um das ewige Leben oder ewige Verdammnis. Und dann denk an das Kind. Gott ist so klein geworden, dass er in meinem Herzen Wohnung genommen hat und er will auch in deinem Herzen Wohnung nehmen. Aber er ist so groß und er wird es immer bleiben, dass er in deinem Kopf keinen Platz finden wird. Du wirst ihn mit dem Kopf nicht finden, aber du kannst dein Herz für ihn öffnen, ohne dabei den Verstand auszuschalten. Dein Herz für ihn öffnen. Darum geht es. Lass uns über dem, was wir gehört haben, zusammen beten. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Ja, Herr, unser Gott und Vater, wie sind wir froh heute Morgen, dass wir nicht zu einem griechischen Gott beten müssen, zu einem unbewegten Beweger, der starr und eiskalt irgendwo ruht, sondern dass es einen lebendigen Gott gibt. Und Herr, wenn Einzelne unter uns sind, die noch an ganz falscher Stelle suchen, auf ganz falschen Wegen, mach du ihn doch selbst deutlich, dass du dich anders finden lässt und dass du wirklich ein Menschenleben froh und frei machen kannst und unendlich reich. Ich danke dir auch, dass du mein Leben so reich gemacht hast. Du bist wirklich der große Gott. Dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß. Du hast es mit der Tat bewiesen. Und so danken wir dir jetzt auch für diesen Tag. Danken dir, dass du durch dein Wort zu uns geredet hast. Und durch die Lieder, dass du unter uns bist, als erfahrbare Wirklichkeit, bitte segne jeden Einzelnen von uns, ganz gleich wie er zu dir steht, und rufe du zu dir. Amen.